Da gab es kein Geld. Da gab es nur Schläge.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beim besten Podcast über die 80er Jahre von zwei Männern ohne Haare. Und wir haben heute wieder einen Gast, der 1986 aus der DDR nach Westdeutschland kam und schon 1990 mit nur einem einzigen Tape zu einem der bekanntesten Elektro-Acts der 90er Jahre wurde, deren Alben seit 1994 alle in die deutschen Albumcharts gekommen sind. Wir reden von Project Pitchfork und hier bei uns ist Gründungsmitglied Dirk Schäuber, der die Band 2021 verlassen hat und gerade sein fünftes Soloalbum veröffentlicht hat. Herzlich willkommen, Dirk Schäuber.
Und da ist er auch schon. Ich sage einen wunderschönen guten Abend. Das war eine super Anmoderation, fand ich sehr gut.
Ja, ne? Hat er gut gemacht, finde ich auch.
Ja, hat er auch sehr gut gemacht, ja.
In der letzten Folge haben wir ihn zu unserer persönlichen Dagmar Berghoff, haben wir ihn
ja
degradiert.
Kommt hin. Das passt mit die Brille, passt das Haar nicht ganz. Genau.
Alter passt auch wahrscheinlich inzwischen.
Ja, so denke ich mal.
Ja, so. Kommt schon hin, glaube ich. Wir starten immer mit der bescheuertsten Frage von allen.
Nee, wir starten mit den Lügen und den Wahrheiten, Christian.
Ach, ja, entschuldige, ja.
Diesmal nicht vergessen. Das ist
die bescheuertste Frage von allen, richtig. Genau.
Ja. Also, da muss ich echt schon kurz wirklich überlegen. Also, das war schon wieder so eine Frage. Ich dachte, Mensch, Junge, was fällt dir dazu ein? Also, sind alles fast wahre Geschichten. Also eine Sache ist die, das war auch noch zu DDR-Zeiten, ich war ja früher als Jugendlicher, musste man ja, das nannten sich ja Jugendclubs, die Diskotheken, unter anderem. Und wir hatten da, ich komme noch aus Frankfurt-Oder, die Ecke da. Ja, zu der Zeit, klar, mit 14, 15, da hat man seinen Musikgeschmack so langsam entwickelt. Die 80er waren natürlich immer präsent, ganz klar. Man hatte da immer wenig Möglichkeiten. Wir hatten so einen Sender, den man empfangen konnte, DT64. Das war, glaube ich, ein DDR-Sender. Dann hatte man noch einen Sender zu West-Berlin, den wir auch mal reinbekommen haben. Frag mich jetzt nicht mehr, wie der hieß. Ja, und dann sind wir mal so ein bisschen damit warm geworden. Da habe ich zum Beispiel auch Sachen so wie New Model Army das erste Mal gehört und sowas. War aber nicht so ganz meine Musik. Ich stand immer mehr so auf die elektrischen Sachen, so wie Yuma League und Heaven 17 und sowas. Auch in den Diskotheken war das immer gut vertreten. Die DJs waren eigentlich immer ganz gut ausgerüstet damit. Und ich war so ein Riesenfan. Es gab ja damals diese Band Dead or Alive mit dem Superhit You Spin Me Round. Und ich fand den total geil. Ich weiß auch nicht. Fand ich total faszinierend. Ich hatte zwar rote Haare und sah aus wie Pippi Langstrumpf mit Eiern, aber das ist irgendwie so. Das war so mein Typ so. Den fand ich halt cool. Und da wollte man so in die Diskotheken ein bisschen so. Das war irgendwie damals in der DDR Mode. Jeder hat versucht so auszusehen wie ein Künstler aus dem Westen und hast du nicht gesehen. Mir war das da nicht so gegeben. Aber ich habe so versucht, diesen Tanzstil so zu machen. Wenn ich in der Diskothek dann mal dieses Lied kam, You Spin Me Round von Dead or Alive, dann war das so meine Bühne. Die Leute haben dann auch nicht mitgetanzt. Ich war dann so Dings, da haben so rumgestanden, geklatscht und fand das alles toll. Ich habe dann so mit komische Pirouetten gedreht und alles so eine Faxen so, ne? Da sind sogar mal so, wir hatten auch da so ein Jugendsportheim. Das war ja in der DDR so vertreten. Da Sport war ja so das Ausschlaggebende, um international irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, sage ich mal. Das so richtige Leistungszentren und bla bla bla. Und ja, und da hat mich mal einer gesprochen, wie toll ich das getanzt habe und ob ich Lust hätte, da irgendwie jetzt mal an dem Tonunterricht teilzunehmen. Ich dachte, ey, Alter, das war kurz vor der Ausreise. Ich hau hier in 4 Wochen ab, so glaube ich, das wird nichts mehr und so. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Zumindest war das dann so, dass ich das nochmal so zum Abschied richtig für mich so gedanzt habe. Und da war noch so ein Typ, der hat mich ein bisschen provoziert. Der meinte, ja, los, Digga, dann zieh doch mal da deine Hose runter. Da dachte ich, okay, du Arschloch, dann mache ich das doch heute mal. Dann habe ich bei dem Tanzen einem mitten in der Diskothek die Hose runtergelassen. Ja, und dann wurde ich auch gleich des Saales verwiesen sozusagen. Das war mein letzter Auftritt. Das ist die eine Geschichte.
Gut.
So, und dann, das war 1997. Wir waren ja 95 mit Rammstein. Die waren ja mit uns zusammen auf Tour mit Pitchfork. Und 97 haben die in einer Arena gespielt in Berlin. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade in Berlin. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich da unterwegs war. Auch so mit Bekannten. Naja, man kennt ja eine Menge Leute. Zumindest hat Rammstein da gespielt. Und dann haben, ja, viele Kumpels getroffen. Ich weiß nicht, hier Nick Page damals, aber der kam irgendwie mit einer Braut an. Ich weiß gar nicht, wer das war. Zumindest war die super nett, auch total hübsch und so weiter und so fort. Und die wollte dann auch ein Foto machen. Und nach dem Foto habe ich dann erstmal so gesehen, okay, was für ein Foto das war, dass sie dann so ihren Busen dabei freigelegt hat. Ich wusste gar nicht, was sie macht. Zumindest ist in dem Gespräch irgendwie rausgekommen, dass die Pornodarstellerin ist. Und ich so, oh, das ist immer eine coole Aktion und so, ne? So, klar, und hier und da. Irgendwie war das so eine komische Zeit, da habe ich öfters mal so eine Dame kennengelernt, warum auch immer. Ich war zwar noch nie in so einer Lokalität. Das war so ganz lustig. Und naja, zumindest meine ich, wie interessant das doch wäre und bla 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 bla. Und dann hat die mich doch echt mal zu so einem Pornocasting eingeladen. Da dachte ich mir, ach mein Gott, was soll schon werden? Ja, dann ja, bin ich da mal mit ja, aber mal mitstehen. Ich fand die auch ganz toll und so weiter, weiß ich noch. Und ja, dann habe ich mich da quasi entblößt und versucht, da irgendwas hinzukriegen. Aber das war, das ist, ich weiß nicht, wer das schon mal miterlebt hat oder gesehen hat oder sonst wie was, das war so nicht mein Ding, ne? Das ist also unmögliche Geschichte. Also, aber das habe ich dann auch nicht übers Herz gemacht. Mich dann da irgendwie im Akt quasi, das wäre auch für die Karriere überhaupt nicht, oder vielleicht doch.
Vielleicht doch.
Hätte ich es mal gemacht, ich weiß es nicht. Es hätte mich weit nach vorne gebracht. Oder auch nicht, weil ich wäre der Lacher der Nation. Short Dick Man oder so, gibt's auch so einen Song, oder? Keine Ahnung. Und dann war da noch so eine andere Sache, das war das dann nochmal, muss ich eben kurz mal überlegen, wo ich den Typen kennengelernt habe. Auf jeden Fall auch so, man ist ja tätowiert heutzutage, und der hatte auch so unmöglich, ich glaube, das war auch einer der wenigen Menschen, wo ich weiß, dass der damals schon so ein Dings da durch den Penis hatte, hier so ein, wie nennt der Prinz Eisen Siegsbumsring, wie heißt das Ding nochmal, wenn die da vorne irgendwie durch die Kappe das Ding da, ja. Und der hatte sich noch die Klöten nicht rasiert, aber tätowiert, weiß ich noch. Da sind wir auch auf Tattoos gekommen und so weiter und so fort. Und ich war dann auch schon, die unglücklichsten Tätowierungen und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall hat er dann auch selber tätowiert und wir haben an dem Tag echt Bullshit gelabert und, das war auch der Freund meiner Ex-Freundin, von der ich auch einen Sohn habe. Der ist mittlerweile auch schon 30. Halleluja. Auf jeden Fall war das, lange Rede, kurzer Sinn, haben wir in irgendeiner Aktion bei Nacht und Nebel mit viel Alkohol etc. blablabla, hat der mir irgendwie mal den einen Abend einfach mal, habe ich gesagt, wir sind so eine Wette eigentlich. Ich weiß nicht mehr, was wir gewettet haben. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich mein Wett einseits habe, wenn ich die Wette verliere, lasse ich mir zwei Brustwarzen auf die Arschbacken tätowieren. Und was soll ich sagen? Also, wenn man mich irgendwie heutzutage nackt in die Dusche gehen sieht, dann möchte man vielleicht auch mal ganz gerne mal reinbeißen oder zugreifen. Ich habe keine Ahnung.
Also, da waren es ja sehr spezielle Lügen und Wahrheiten, ja, die du hast. Ich fasse mal zusammen, ja. Hast dich in der DDR beim Tanzen auf der Tanzfläche entblößt. Du hast dir
genau.
Warst bei einem Pornocasting und hast dir Nippel zwei auf die Arschbacken tätowieren lassen. Wir sind genau. Gespannt, was davon stimmt.
Was macht er, wenn dann alles wahr ist?
Und das hatten wir auch schon. Und du wirst nicht glauben, bei wem wir das hatten, dass alles wahr war.
Oh.
Und die Frage, die wir ganz zum Schluss beantworten, ist, ob die Brustwarzen an seinem Hintern auch gepierst sind.
Das wäre geil. Ich glaube, so weit bin ich da nicht gegangen, weil sieht gut aus.
Also. Dann darfst du mit deiner Frage beginnen, Christian.
Ja, ich komme mit der beknacktesten Frage um die Ecke hier. Wie waren deine 80er Jahre?
Also meine 80er Jahre waren eigentlich ziemlich cool. Wie gesagt, ich bin ja ein Kind der DDR, wir sind ja 86 abgehauen, Auswahlsantrag etc. Lange Geschichte, kurzer Unsinn, also das war meine Pubertät war da. Ich war vorher, bevor das überhaupt losging mit Mädels und den ganzen Kram, war ich ja ziemlich aktiv im Fußball. Also ich war ein guter Fußballer, auch so ein Auswahlspieler. Das war damals zur DDR-Zeit nicht. Das gab es eine Kreisauswahl, dann gab es eine Bezirksauswahl. Ja, da war ich dann irgendwie auch vertreten. Das war dann so lange, bis ich mein erstes Mädchen kennengelernt habe und dann war Fußball irgendwie auch tabu. Da habe ich zwischendurch mal bereut, weil ich dann irgendwie zwischendurch mal gesehen habe, was die Leute heutzutage alles verdienen durften und so. Aber auf der anderen Seite habe ich auch eine gute Zeit gehabt mit der Band und so. Das war auch interessant. Und ja, meine 80er Jahre waren eigentlich interessant. Wie gesagt, 86 abgehauen. Die ersten zwei Jahre in Hamburg waren jetzt nicht so einfach für mich. Ich war dann so 15, 16, dann natürlich sein Freundeskreis. Und meine damalige Freundin war zu dem Zeitpunkt noch so im Austausch, glaube ich, in Polen, als ich ausgereist bin, 86 im August. Die habe ich gar nicht mehr gesehen, auch bis heute nicht mehr.
Seid ihr offiziell ausgereist?
Wir sind offiziell ausgereist.
Die ganze Family?
Ja, ja.
Okay. Hab einen Ausreiseantrag gestellt?
Nach 2,5 Jahren, ja.
Ach du Scheiße, nee.
Ja, ja, meine Oma ist vorher noch gegangen und mein Onkel, der schon der Bruder von meinem Vater, schon 82 vorher rüber.
Boah, das war auch keine lustige Zeit dann, ne, für deine Eltern, denke ich mal.
Naja, das Witzige ist, wir haben ja vor gar nicht allzu langer Zeit mal unsere Stasi-Akten durchgesehen.
Ja.
Also ich habe meine selber nicht beantragt, aber meine Eltern haben das gemacht. Und was dann schon so da drinnen steht, was man schon als Kind, sage ich mal, also mit 6, 7 Jahren schon gesagt hat, was da vermerkt wurde. Ich meine, so mal nur als Beispiel, als ich eingeschult wurde, war ich, glaube ich, wurde mit 7 Jahren eingeschult. Ich hatte damals so eine Art Kindermädchen, so ein älteres Mädel, die uns immer betreut war, wenn meine Eltern arbeiten waren und so. Und die habe ich ja gefragt, ja, und Dirk, und super, und freust dich schon auf die Schule? Und da habe ich gesagt, nö, finde ich überhaupt nicht toll, weil finde ich auch scheiße und weiß ich gar nicht, was mich erwartet. Meinst du, ja, aber du wirst doch dann super, wirst du doch Pionier. Meinst du, Pionier will ich gar nicht werden, die Russen haben meinen Opa erschossen. Also, so völlig aus, da war ich 7, ja. Selbst diese Sachen sind ernsthaft vermerkt in der Stasi-Akte meiner Eltern, das muss ich mal reinziehen. Weil ich dachte, das kann aber nicht wahr sein.
Krass.
Ich weiß auch nicht, warum wir Glück hatten. Ich hatte so einige Sachen, auch in der Schule, wo da gab es ja so Staatsbürgerkunde und so. Wir wussten schon, dass wir so ein bisschen da beobachtet werden. Das kriegt man immer irgendwie mit, wenn man irgendwie ein paar Kontakte hat und so. Und mein Vater hat damals auch aufgehört zu arbeiten. Also, weil er auch nicht mehr da produktiv da irgendwie an dem Staat unterstützen wollte in dem Sinne. Und wir wussten schon, also ich weiß das natürlich heute logischerweise auch aus vielen Erzählungen, ist ja immer noch wieder ein Thema bei uns ab und zu, dass das auch für meine Eltern natürlich nicht einfach war. Und gerade mit 3 Kindern und so, weil das wäre damals auch kein Problem gewesen, die Eltern einfach mal in Haft zu stecken und die Kinder ins Heim oder so. Das gab es oft genug. Mhm. Und das darf man ja auch immer nicht so runterspielen, diese Aktion. Da war irgendwie immer eine gewisse Ungewissheit so.
Ja.
Ja, das war schon alles ziemlich speziell. Und wie gesagt, dann kam halt dieser Tag und das war jetzt auch für uns Kinder erstmal, haben wir da, glaube ich, 2, 3 Monate in so einer 45 Quadratmeter, wo mein Onkel oder 55 zu 6, also ich bin dann da schon zur Schule gegangen. Ich hätte noch eine Prüfung machen müssen in Astronomie, da hätte ich den Realschulabschluss, also der jetzt in Deutschland als Realschulabschluss gelten würde, Mittelstufe etc., wäre anerkannt worden. Da ich diese Prüfung aber nicht mehr gemacht habe, die wurde verschoben, warum auch immer, später wussten wir es dann auch, das war, am 5. August hätte ich die machen sollen, das weiß ich nicht mehr, am 2. sind wir ausgereist und dadurch hatte ich keinen Abschluss. Dann muss ich dann nochmal zur Realschule gehen, das war für mich unfassbar schwer. Also ich bin gar nicht klar gekommen, meine ganzen Kumpels vermissen, in dem Alter hat man viel großen Freundeskreis, Freundin etc. Ich glaube, die ersten 2 Jahre hatte ich, glaube ich, fast jeden Tag nur Magenkrämpfe. Und wollte auch unbedingt auch wieder zurück. Aber da gab es ziemlich viele Tränen und dann auch mit Leuten dann irgendwie, einer hatte da die Möglichkeit, der hatte halt ein Telefon, da hat man dann ab und zu mal, manchmal 10 Anläufe gebraucht, um dann durchzukommen und so, ne? Und dann hattest du da deine Kumpels auf der anderen Seite und dann wollte jeder mal mit dir sprechen und so. Das war schon echt immer ziemlich bewegend und so.
Also du warst gar nicht so begeistert von der ganzen Aktion. Also hättest du dir auch vorstellen können, dann da zu bleiben, oder?
Nee, wir wollten da schon weg. Das war schon klar. Es gab auch diese Ungewissheit und so, dass man hätte ja niemand gedacht, dass dann 2, 3 Jahre später irgendwie alles ganz anders kommt. Ja, vielleicht hätte man das dann nicht gemacht oder so, aber das wusste man natürlich nicht. Aber das war schon okay für mich. Das war schon, wir wollten das als Kinder so. Ich war auch nie Jungpionier oder FDJler oder sonst was. Da war schon irgendwie, das war jetzt nicht so unser Ding. Ich habe auch bestimmte Gedichte in der DDR, die Maturunterricht oder sowas dann angesagt beim Deutschunterricht, nicht gelernt. Also, wo mein Vater meinte, das möchte er nicht und so. Und ja, das steht doch alles in Akten drin. Das ist echt genau. Also man mag sich das immer nicht so vorstellen, wenn man da nicht selber groß geworden ist, aber wenn man irgendwie auch selber eine Familie war, die da so unter Beobachtung stand und so. Und da mein Onkel ja schon 82 ausgereist ist und da hatten die uns natürlich auch dementsprechend auf dem Kicker und so. Ne? Später haben wir dann rausbekommen, wir haben mal einen Nachbar gehabt, der hatte dann auch ein Telefon. Darüber hat er dann ab und zu mit uns kommuniziert, also mit meinem Vater, meiner Mutter hauptsächlich. Und später hat sich auch rausgestellt, dass genau dieser Nachbar bei der Staatssicherheit war.
Oh,
das ist echt
wie ein Telefon, wie immer.
Ja, und, das, und so eine Sachen, weißt du, wo du so denkst, Hammer. Also das ist echt, man kann es sich erstmal nicht
vorstellen. Über euch.
Also die, wenn die was wussten, dann wussten sie das. Wenn sie was investiert haben, dann auf jeden Fall in solche Sachen. Das
krass. Ist definitiv klar.
Ja, ich war damals in der Schule in Rheinland-Pfalz und bei uns wurde Russisch unterrichtet. Und deswegen sind alle, die ausgewandert sind oder ausgewiesen worden sind aus der DDR, zu uns an die Schule gekommen. Also einige meiner besten Freunde sind dann eben auch in den 80er Jahren aus der DDR gekommen. Und das war für die alle brutal hart, weil die waren halt, weißt du, Coolness war alles in den 80ern. Ja? Und ihr kanntet ja keine Codes, was im Westen jetzt angesagt ist und so. Und das war der Freundeskreis weg und so. Das war für die echt schwer.
Er hat ja schon so zu DDR-Zeiten ja schon so diesen Musikgeschmack. Wir waren auch schon so, dass wir so dieses 4Cure gehört haben, Dismiss und alles so eine Sachen. Dann sind, klar, im Freundeskreis sind wir auch so als Wafer so rumgerannt und so. Ne? Aber als ich nach Hamburg gekommen bin, wir hatten überhaupt nicht das Geld. Also wir konnten mir die Klamotten überhaupt nicht leisten. Da hattest du so so Gutscheine bekommen vom Amt und so, da konntest du, dann gab's da so extra Kaufhäuser, wo du dann einkaufen konntest. Und ich bin da rumgerannt, wie wirklich so wie der letzte Dorfdepp. Ohne Scheiß. Naja, man musste halt mit dem leben, was wir hatten. Das war überhaupt nicht mein Style und gar nicht, aber du musstest halt diesen Kompromiss eingehen. Das war schon eine gewisse Demütigung für mich so, weil das irgendwie, aber da musste man halt durch, weil es ging halt nicht anders. Meine Eltern haben dann irgendwie Gott sei Dank beide auch Arbeit gefunden. Das ging auch dann, und dann, wie gesagt, nach, was glaube ich, 8 Wochen oder sowas hatten wir dann auch dementsprechend eine große Wohnung. Ich habe noch 2 Brüder. Und dann war das zumindest schon mal gut. Aber das mit der Schule, das hat sich noch eine ganze Weile hingezogen. Das habe ich auch nicht lange geschafft. Dann bin ich von der Schule runter und dann habe ich es nochmal versucht in der Wirtschaftsschule. Da bin ich dann aber auch irgendwann runtergeflogen. Also ich weiß, dass Peter, glaube ich, auch auf der Schule war. Er hat auch, glaube ich, Wirtschaftsunterricht. Ich weiß gar nicht, ob der da schon die Lehre gemacht hat oder so. Ich weiß gar nicht mehr, was er da gemacht hat. Keine Ahnung. Zumindest haben wir uns da aber da nicht kennengelernt. Gar nicht. Aber es war dieselbe Schule in Hamburg im Rübenkamp und gab's dann auch so Fächer wie Rechnungswesen, Wirtschaftskunde etc. Und da gab's auch Erdkunde. Und da hatten wir einen Lehrer, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall war das für mich mega anstrengend, wenn der erzählt hat, ja, Kinder, wo liegt denn das Land, wo liegt denn das? Also völlig andere Erdkunde nicht als in der DDR. Ja. Für mich war das so, wo ich dachte, Alter, was, wo seid ihr denn drauf? Ihr wisst ja überhaupt nichts, ey. Geht ja aus der höchsten Tür raus und brauchst vielleicht, eine Karte, um zum Supermarkt zu gehen. Ich habe keine Ahnung. Aber die wussten gar nichts. Dann mache ich zu den Typen, ja, wie sieht's denn aus? Wenn die ja alle keine Ahnung haben, warum besorgen sich nicht mal so eine große Karte? Wir hatten in der DDR immer so große Karten, ne, so Aufsteller, und dann war dann so der Planet so, zack, wo fängen die ganzen Kontinente, etc. So, dass du so eine bildliche Vorstellung hast, wo sein konnte. Das hatten wir schon 7., 8. Klasse und sowas. Und die hatten das auch, wussten einige überhaupt nicht Bescheid. Und dann gab's auch ein tierisches Parat, wo ich zu dem Typen meinte, ja, die machen sie doch mal. Und dann dies und jenes. Und der passt ja auch nicht. Der fand mich dann auch irgendwie völlig uncool dann irgendwie. Und dann weiß ich noch, da gab's dann irgendwie eine Hausaufgabe. Auf jeden Fall hatte ich da auch keinen Bock drauf. Und dann habe ich irgendwie aus dem Buch abgeschrieben. Ah nee, ich habe meine Hausaufgabe im Unterricht gemacht. So war das, genau. Weil ich das verpennt. Aber jetzt, okay, schreibst du nochmal schnell, zack, puff, bang. Hat er gesehen, hat mir das Heft weggenommen, hab ich gesagt, ey, das gibt's ja wohl nicht. Ich war ja, glaube ich, der Älteste in der Klasse. Ja, dann war ich jünger. Und dann hab ich gesagt, ja, gib mal mein Heft wieder her. Und ich dachte schon, ey, mit 18, 19, Alter, hast du hier schon die dicken Eier, bist schon erwachsen. Das kannst du dem Typen mal zeigen, wo der Hammer hängt und so. Und dann, hab mich voll aufgeregt. Dann meinte, nee, es geht jetzt um Direktoriat und so weiter und so fort. Dann hab ich, ja, ist okay, alles klar. Ich weiß ja, wo dein Auto steht. Also so völlige blöde Floskel. Auf jeden Fall ist der aus dem Raum raus und ist dann zu der Direktorin. Da gab es dann auch wie noch ein Nachspiel und so weiter und so fort. Das Witzige ist, das war im Moment auch echt so eine Affektreaktion. Und in Hamburg gab es so einen Schwulengruppe, der hieß Front, der war Berliner Tor. Mhm. Und da ist man früher auch mal hingegangen. Da liefen auch so unterschiedliche, auch die ganzen Verrückten rum etc. Aber auch viele Wave Gothics waren auch immer da. Das war halt so ein ganz normaler Schwulenclub und so weiter und so fort. Und da habe ich meinen Erdkundelehrer getroffen. Mit seinem Freund. Und dann stand ich da an der Bar. Aber ich, na, hallo Herr, bla bla bla. Und er so, ups, boing. Völlig schockiert so, dass er mich sieht. Und ich so, bla bla bla. Da meinte ich, jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig. Weil, ne, es waren noch andere Zeiten und so. Dann haben wir uns da kurz ausgesprochen. Haben ein Bierchen getrunken zusammen, bla bla bla. Alles war beste Ordnung, ne. Alles, er hat die Entschuldigung angenommen und die hat mir das alles erklärt. Und alles war cool, haben wir super verstanden. Hab seinen Mann kennengelernt, alles gut. Ja, und dann war das, dachte ich, okay, da wird sich erst an der Schule wohl auch gegessen haben und so, gab es aber nicht. Da haben die echt weiter darauf plädiert, dass die mich da von der Schule schmeißen, obwohl er dann noch gesagt hat, hey, ist alles cool. Naja, zumindest musste ich dann, lange Rede, kurzer Unsinn, musste ich dann diese Schule auch verlassen. Dann habe ich noch versucht, eine Malerlehre anzufangen, das war mir auch zu blöd. Und da habe ich, glaube ich, schon Peter kennengelernt, dann ging er schon mit der Musik los. Das, dann ging es eigentlich ziemlich schnell. Also, wo der gewissen Bekanntheitsgrad hatten und so, ja. Und dann ging das immer so weiter. War ich zu viel erzählt, oder?
Dafür bist du ja da.
Okay.
Da wollte ich mal einhaken, weil ihr habt euch, soweit ich das nachlesen konnte, 88 auf dem Konzert von Girls Under Glass kennengelernt in Hamburg.
Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube ja, oder Skinny Puppy war, ich weiß es nicht mehr. Aber kann sein, dass es Girls war. Aber also ich hatte damals schon ein bisschen angefangen, Musik zu machen. Ich hatte damals so ein kleines Casio-Ding, so, da konnte man auch schon mit Töne mit samplen, so in Anführungsstrichen. Mhm. Und fand das so ganz witzig und haben das wirklich so mit Kassettenrekorder noch aufgenommen, so in irgendeinem Rhythmus von, da hatte ich schon so Platten von Front of Futur bei Wom gekauft und so, da hatte ich einen Rhythmus, weil ich dachte, guck mal eine Stelle, wo nur der Rhythmus läuft, dann so mit so dem Casio-Keyboard so aufgenommen, day, bum, bum, und dann irgendwie so versucht, so Songs zusammen zu basteln. Ohne Rechner und sowas hatte ich gar nicht. Konnte sich ja keiner leisten damals. Mhm. Ich hatte dann so eine gewisse Clique da. Wir waren da so zwei Grufti-Klicken in Hamburg und Peter in der einen, ich in der anderen. Aber ich bin irgendwie mit anderen ganz gut klargekommen und irgendwie gab es da für mich irgendwie auch keine Konkurrenz oder so, Blödsinn. Zumindest habe ich da irgendwie mal jemanden gefragt, ob die jemand kennt, der auch noch Musik macht, die Musik machen kann. Haben gesagt, ja, hier, der Spill ist da, der macht auch irgendwie Musik und so. Ich so, cool. Und ich weiß aber nicht mehr, ob das ein Girls, kann sein, dass das Girls an der Glas war. Mhm. Dann habe ich ihn angehauen. Und ich habe gehört, du machst Mucke, ich mach auch Mucke, wollen wir uns mal treffen. Und dann, ja, dann haben wir uns getroffen. Und dann haben wir uns ein paar Jahre später immer noch getroffen, bis wir uns nicht mehr getroffen haben. Heute treffen wir uns nicht mehr.
Ja, kommen wir später noch dazu.
Ja, da möchte ich gleich auch noch mal was zu sagen. Ja.
Und euer erstes Tape, was ich vorhin ja schon angesprochen habe, Kill Nature, Kill Animals, KNKA, das war ja 1990. Ich hatte selber ein Tape-Label damals gehabt und habe mit der Band No Comet auch als Tape-Band angefangen. Und wir hatten dann so bei uns im Rumpenkreis Tapes verkauft und ihr habt ja, dieses Tape ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Also ich glaube, es gibt kein Tape in der deutschen Tape-Label-Geschichte der 80er Jahre, was so ein Erfolg war wie euers.
Aber ich dachte immer, dass es das von das ich gewesen wäre. Also Bruno sagt das immer.
Ja, weil er die alle selber gekauft hat.
Ja, das denke ich auch. Nee, das war wirklich so.
Die sind ja, also die habe ich persönlich gar nicht mehr als Tape mitbekommen, sondern direkt dann schon quasi, wo das auf CD und so war. Bei euch war es wirklich, dass ja erst das Tape war und ihr damals dann ja, es hat ja auch ein bisschen gedauert, bis dann die erste CD kam. Wie war das so für euch? Ihr macht da einfach ein Tape und auf einmal geht es dermaßen ab, dass es erwartet?
Nee, gar nicht. Also wir wussten ja, gab ja so Tape-Generationen, haben wir gedacht, okay, dann machen wir mal sowas und haben wieder das Tape dann auch, das Cover auch noch alles entworfen. Er hatte damals auch die Rock und das alles mit seiner eigenen Händen kreiert und so weiter. Ich weiß, auf jeden Fall habe ich das gar nicht damals so wahrgenommen. Das war so eine schnelllebige Zeit und die war auch echt mega aufregend und so und war ja auch alles so neu und so frisch. Und dann, wir hatten ja so eine Stammdiskothek in Hamburg, Kör heißt die, die gibt es heute noch, aber glaube auch nicht mehr an dem Ort, wo sie da damals war, in der Ecke von der Stresemannstraße in Hamburg. Ja, da waren wir da auch mega stolz und so. Dann haben wir das Tape dann auch dem DJ da gegeben, Matthias Rewig, und der fand das irgendwie ganz cool und der hat dann irgendwie so gesagt, ja, er hat dann irgendwie auch so ein Studio zu Hause mit seinem Mitbewohner und da dachten wir so, wow, hier und da hast du nicht gesehen. Dann hat er uns dann eingeladen, um die ganzen Sachen da nochmal ein bisschen professioneller aufzunehmen und so weiter. Das wurde dann ja, glaube ich, auch später auch die erste Platte, die Diani. Sein Kumpel wiederum, mit dem er aufgewachsen ist, der hatte damals schon Happy Propaganda, den Verlag, Jens-Markus Wegner. Und dem hat er das dann weitergegeben und der hat es dann damals irgendwie mit unter Vertrag genommen. Und der Oliver, der damals Hypnobeat hatte, der hat, glaube ich, bei Public, glaube ich, ein Praktikum gemacht oder irgendwie sowas. Zumindest ist der darauf aufmerksam geworden. Und der hat uns dann über Hypnobeat, glaube ich, gezeigt und dann haben wir da das erste Album veröffentlicht, Diani, genau. So kam dann eins zum anderen. Das war echt aufregende Zeit. Also es war echt cool, weil das irgendwie, man hatte überhaupt keine Ahnung von gehabt, wie das läuft. Man dachte ja so, boah, jetzt hast du den Plattenvertrag und dann verkaufst du 2 Millionen Platten und dann kaufst du dir einen Porsche und dann ist alles cool. Aber dass das alles ganz anders läuft, das wusste man ja nicht.
Ja. Wir haben uns auf Konzerten ein einziges Mal gesehen und zwar 1990 wart ihr Headliner auf dem Elektro-Festival in Brüssel. Das haben damals die Jungs von Sideline organisiert und wir waren mit No Comment die Band, die vor euch gespielt hat. Da waren irgendwie 13 Bands, ihr wart Headliner, wir waren der Co-Headliner. Vielleicht kannst du dich daran noch erinnern, da gab es massive Stromausfälle bei dem Festival.
Ach, ja. Wie hieß denn der Laden nochmal?
Oh, das weiß ich nicht mehr, wie der hieß.
Ja, die haben wir dann später, genau, Sideline, aber waren wir damals mit dem Bus unterwegs oder sind wir da so hingefahren? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, die Nightliner-Touren kamen ja erst später.
Das war ja erst 1990, ne? Da wart ihr gerade so am Aufsteigen gewesen.
Also da habe ich bestimmt, ich weiß, dass wir ein paar Mal da waren, definitiv. Ja. Weil ich kann mich auch an diese Stromausfälle erinnern. Und wie hieß deine Band nochmal?
No Comment,
ja. Das sagt mir was. Die Band sagt mir was, genau. Und wir hatten da noch gespielt.
Da hat Suicide Commando gespielt.
Ach, auch schon, gab es die damals auch
schon.
Ja,
die haben irgendwie als drittes oder viertes gespielt, keine Ahnung. Der war die ganze Zeit nur völlig abgemeldet in der Koje gelegen. Bis zu seinem Konzert, dann ist er irgendwie auf den Toten auferstanden und dann war er wieder abgelegen.
Krass. Ich weiß aber nicht mehr, wo das da war. Hier gibt's verschiedene Locations.
Die hatten ja nicht mehr einen gescheiten Stromanschluss. Die haben ja diese Netzkabel von einem Nebenraum geholt mit so einem ganz normalen, kein Starkstrom, sondern so Verlängerungskabel, eins nach dem nächsten.
Und das waren noch geile Zeiten, oder? Das war noch richtig geile Zeiten. Ich finde immer, das muss man als Mucker eigentlich erlebt haben. Sonst bist du kein Mucker. Solche Sachen, da hast du Geschichten zu erzählen. Das ist echt geil. Also, da gibt's ja einige. Heutzutage, also, Heutzutage ist alles so glatt. Aber damals musste auch mal richtig durch den Modder gelaufen sein. Und wenigstens auch nachts gefroren haben. Also, oder draußen duschen, weil es keine Dusche gibt oder sonst was. Oder weil dein Hotel, was du nicht haben solltest, weil es das gar nicht gibt.
Ja. Und es war dort dann auch auf dem Festival so, die haben alle Windschutzscheiben von den Autos mit den deutschen Nummernschildern eingeschlagen gehabt dann.
Boah, davon weiß ich gar nicht.
Wir hatten Glück, wir waren so eng zugeparkt. Ich hatte so einen uralten, orangenenfarbenen VW Passat, der sah aus wie von den Stadtwerken. Mhm. Und der war aber so zugeparkt, dass du die Nummernschilder nicht hast lesen können. Und deswegen war unser Auto nicht eingeschlagen. Euer ist offensichtlich auch nicht dann.
Nee, also daran kann ich mich nicht erinnern.
Mhm.
Nee. Also, das war 1990?
Ja, das war 90, ja.
Alter, das ist richtig lange her.
Ja.
Also, da sind da schon ein paar Synapsen bei mir schon durch. Also, das kannst du glauben.
Nicht nur bei dir. Nicht nur bei dir. Ihr seid ja dann labelmäßig auch irgendwann bei Charlie Rinne in Gelsenkirchen gelandet, ne? Labelmäßig, ne?
Naja, genau. Wie hieß denn der Laden nochmal?
Offbeat.
Offbeat, von Hypnobeat zu Offbeat. War, glaube ich, auch ganz okay. Charlie Rinne.
Dio kam da raus, glaube ich, ne? Das war das nicht das erste Mal, dass er auch in den Charts war? Weil Charlie war damals total elektrisch und wollte unbedingt, dass das in die Charts kommt, irgendwie die Nummer, erinnere ich mich.
Kann sein, dass Io in den Charts, ich weiß ja nicht mehr, ob das,
Ich meine, glaube ich, sogar ziemlich hoch.
Das war in den Charts, die Io, wenn ich es richtig weiß, ja.
46 oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht mehr.
Wikipedia sagt auf 56.
56, Wochen. Okay, aber irgendwie sowas war
das. Ja, aber das hat ja auch noch was, irgendwie, heute eine 56 schaffst du irgendwie mit 800 verkauften Einheiten.
Genau.
Aber das war damals ja nicht so. Definitiv nicht.
Ja, gut, damals lief das auch ein bisschen anders. Also klar, Verkaufszahlen sind die eine Sache, aber früher musste man ja auch immer die Tipper ein bisschen bestechen, quasi die Plattenhändler und so weiter. Die haben immer Geschenke bekommen, haben sie tolle Jacken bekommen, mal eine Reise nach Mallorca und hast du nicht gesehen. Ja. Oder darfst du mit meiner Frau schlafen, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, auch. Okay, auch, ja.
Ja,
auch, Töchter wurden da auch dann mal.
Ja, man kannte das ja so. Man kannte ja viele Leute, die im Plattengeschäft gearbeitet haben, Plattenlegen gearbeitet haben, die haben dann auch mal erzählt, ja, dass das irgendwie auch schon, dann haben die so bestimmte Tipper rausgemacht. Das ist so damals in den 80er oder 80er, 90er, Anfang 90er noch so viele Bands auch immer in den Charts gelandet. Also, wie was Charlie Rinne gemacht hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und den kann ich mich auch nur noch ganz vage erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir da bei dem waren, bei Offbeat.
Cooler Typ. Echt. Ein Gelsenkirchener Original.
Carrion kam da noch raus, als Maxi. Ja, aber ich kann mich da nur noch ganz vage dran erinnern. Ich weiß nur noch, dass der hatte irgendwie so das Gebäude in der Nähe von der Innenstadt von Gelsenkirchen. Kann das sein?
Genau. In Buhr war das.
Oh, ja.
Zu der Zeit gab's auch schon Novatec. Der hat ja einen eigenen Vertrieb dann auch gemacht. Mhm. Die Offbeat-Geschichten liefen ja über SPV im Vertrieb.
Genau.
Der hat aber dann einen eigenen Vertrieb gemacht und das fand SPV gar nicht so lustig. Da hat er dann angefangen, diese ganzen Goa-Sachen zu machen auch.
Ah, ja.
Diese Trance- und Goa-Geschichten irgendwie. Der hat ganz, ganz viele Sampler auch gemacht zu der Zeit im Bereich Goa und so.
Du hast es ja vorhin auch schon kurz angedeutet, dass die damals noch aufstrebende Band Rammstein bei euch Vorgruppe war, genau. Und zwar für die Alpha-Omega-Tour. Wie ist das denn passiert?
Wir waren, glaube ich, auch vorher auf der Popcom. Da haben sich, glaube ich, kennengelernt. Da war irgendwie, glaube ich, das Mutter Music irgendwie angefragt haben bei uns, wegen Support und so weiter und so fort. Und dann kam der Name Rammstein. Ich habe die da, glaube ich, noch nicht kennengelernt. Ich glaube, Peter und Kai waren, glaube ich, dabei. Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, waren die da mal noch ein bisschen auf Abstand und so. Dann haben, ja, Motor quasi, die uns mit auf Tour geschickt mit uns.
Wie viele Konzerte habt ihr zusammen gemacht? Das war eine ganze Tour auf jeden Fall.
Ja, das war eine ganze Tour auf jeden Fall. Die war auch echt cool. Wir sind ja dann auch während der Tour echt gut zusammengewachsen, so als Band. Und ich habe ja damals, das erste Tape gehört. Erstmal fand ich es ein bisschen amüsant so, vom Text her und so. Und dann dachte ich aber so, oh Mann, Alter, Bootsum ist ganz schön fett, Alter. Naja, dann auf Tour, das kann man letztlich ja logischerweise kennen und so, haben uns auch ganz gut verstanden. Und ich habe damals schon, glaube ich, zu Till oder zu irgendjemandem gesagt, weiß ich auch noch, irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie ihr wisst ganz genau, was ihr tut, Jungs. Irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas geht bei euch ab. Und ich kann mich immer, Till hat immer so ein geiles, wenn er mal lacht, der hat ja so ein verschmitztes Grinsen, ne? Da weiß das schon, alles klar. Naja, zumindest habe ich das dann noch zum ersten Mal live gesehen. Noch war natürlich irgendwie auch mit den Feuerspielchen, die durften natürlich nicht alles machen, was wir hatten die dann schon, also keine so gesagt, hier das und das nicht. Man hat ja vom Hörensagen mal so ein bisschen Erzählung bekommen, was die vorher schon gemacht haben mit Benzinpublikum. Man weiß nicht, ob das alles so stimmt, aber es so muss ja Geschichten geben, auch wohl, ne? Also von daher, aber zumindest war das schon was anderes halt, ne? Irgendwie war auch jetzt nicht unbedingt so neu vom Songwriting her, ich weiß es auch nicht, aber bei Umfahren ja dann auch schon mit Gitarren unterwegs. Aber so diese Art und Weise und dieses Textliche und so, das war dann irgendwie anders. Also mich hat es damals eigentlich gar nicht so angemacht. Keine Ahnung. Ich dachte, ich fand das so ganz unterhaltsam und so. Aber ich habe damals schon irgendwie das Spiel gehabt, so, wo ich sagte, so, na, mal gucken. Die haben sie dann, glaube ich, auch noch bei Ramones auf die Tour geschmissen. Und die haben dann, glaube ich, überall mit, überall ihre Leute herbekommen und so weiter. Und wir waren noch eine Weile und waren auch ganz gut befreundet. Das hat sich dann irgendwann verloren. Irgendwann ist das viel zu groß geworden bei denen. Das konntest du ja gar nicht mehr greifen. Also, aber das waren auf jeden Fall, das waren nette Erinnerungen und so. Ich habe mich, glaube ich, letztes Mal irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, auch schon Jahre, Jahre her, irgendeiner Popcom oder so, bin ich mit dem mal versackt. Ich weiß es auch nicht mehr. Da habe ich auch noch bei Flake gepennt. Ich wusste, da musste, glaube ich, am nächsten Tag, das war, glaube ich, Dämonion-Tour war das, glaube ich. Und am nächsten Tag irgendwie, Flake hatte damals schon außerhalb von Berlin gewohnt und ich wusste gar nicht, wo ich bin. Und dann, ja, er ist wohl abgehauen, weil er irgendwie was, mit seinen Kiddies unterwegs war. Und ich musste da zum Kumpel anrufen und sage, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Da lag da wieder ein Brief rum, da stand die Adresse drauf. Ja, ruh mich mal hier, da und da, weil ich weiß nicht, ich glaube, ich muss auf Tour. Ja, dann war es genau der Tag. Aber ohne Scheiß, da bin ich irgendwie, das war, glaube ich, ein Donnerstag oder ich weiß es gar nicht. Oder von Freitag, ich habe keine Ahnung mehr. Zumindest hat der Kumpel mich irgendwo in Berlin abgeholt. Ich bin mit dem Taxi nach Berlin gefahren. Hat der mich da irgendwo abgeholt und dann ab nach Hamburg, nach Hause, Klamotten gepackt. Und dann bin ich in eine Markthalle gefahren. Und dann, ja genau, da war Zero Man's, waren dann damals Support bei uns, genau. Und dann ging es auf Tour. Ich glaube, nach den ersten Day Off, den habe ich noch nie so herbeigesehen wie auf dieser Tour. Also das war, na gut, waren noch harte Zeiten bei mir. Und das war, da war ich auch recht im Arsch dann. Also das war echt cool. Aber es war lustig. Es waren lustige Zeiten.
Da soll doch mal einer sagen, es gibt kein Rock'n'Roll, aber bei Elektronik-Bands, ne?
Ja, da gibt's auf jeden Fall, gibt's da Rock'n'Roll. Das kann ich dir erzählen. Also, lang. Vielleicht damals, heutzutage vielleicht nicht mehr, aber damals gab's ihn auf
jeden Fall. Heute sind die alle um 7 Uhr im Hotelzimmer.
Aber eins noch, das können sich die Jugendleute ja gar nicht vorstellen, ne, dass du irgendwo aufwachst und nicht weißt, wo du bist, weil heute guckst du auf dein Smartphone und sagst ja, hier, da bist du, ne? Das ging ja damals nicht, ne?
Ja, ich glaube, 2000, ich hatte schon mal so ein Ericsson, das weiß ich noch, ziemlich früh hatten wir so alle schon mal ein Handy. Aber das, da hattest du ja diese ganzen Funktionen damals alles noch gar nicht. Das war, glaube ich, der Moni war 2000, glaube ich, ja. Weil ich weiß nur, dass wir da irgendwie, wir waren für Echo-Verlängerung, da waren wir erst noch bei der, bei Anna von Rosenstolz, da haben wir zur ersten Station gemacht. Und dann sind wir von da aus noch, war jemand, der, Alter, hier ist Arsch langweilig. Und dann meinte Tilla, fahr mal zu Flake. Na ja, gut, fahr mal zu Flake. Und ich dachte jetzt, hier irgendwo Berlin um die Ecke. Na, denkste. Und wir fahren und fahren und fahren. Ich denke, wo fahren wir denn hin, Alter? Bring die mich jetzt hier.
In Berlin gibt's ja keinen um die Ecke.
Nee, und aber das war ja außerhalb von Berlin, ne? Ich war noch über die Autobahn rüber. Ne? Ach, irgendwo Scheiße. Dachte ich so, Alter, na okay. Aber das war ja scheißegal. Also da dachtest du, naja, übermorgen auf Tour, da kriegst du schon hin. Machst ein bisschen mit, danach fährst du ins Hotel und pennst und dann fährst du nach Hause. Ja, das hat aber ein bisschen länger gedauert. Aber es war lustig, waren coole Zeiten, war spaßig.
Disco 80. Wohnst du heute immer noch in Hamburg?
Nee, ich wohne schon ganz lange nicht mehr in Hamburg. Ich wohne schon seit 2010 oder etwa nicht mehr in Hamburg. Ich habe kurz in Berlin gewohnt, 2010.
Okay, wo bist du jetzt ansässig?
Ich wohne jetzt wieder im Osten, ganz im tiefsten Osten, quasi wieder in der Nähe Polengrenze.
Okay.
So ein ganz kleines Örtchen. Also wir haben ja, glaube ich, noch nicht mal 1000 Einwohner, noch 500 vielleicht, wenn es hochkommt. An einem schönen See mit Häuschen und Partnerin und einen Haufen Tieren. Hier geht mir keiner auf die Pelle. Das ist ganz cool. Wichtig ist halt immer nur, dass du halt Kommunikation brauchst, also so Internet und so Scheiß. Das haben die jetzt ja auch alles ordentlich ausgebaut und so. Das, mir war halt wichtig, auch in der Nähe meiner Eltern zu wohnen, weil meine Eltern sind ja damals auch aus Hamburg zurückgegangen.
Ja.
Wir haben das Haus meiner Oma übernommen und so und dann meine Eltern sind nur noch schon, Vater ist auch schon über 80. Und bin zwei, drei Brüder, der eine wohnt nach Berlin, der andere wohnt nach Hamburg, aber ich habe gesagt, so einer von uns muss ja ein bisschen in der Nähe sein. Und das war mit so einem Anliegen von mir, dass ich dann auch wieder Nähe meiner Eltern komme. Das war noch, weil wir haben ein ziemlich starkes Familienbündnis so. Und das ist dann ganz wichtig, dass dann, falls mal was ist, dass dann jemand da ist. Und ich bin da drei, vier Mal in der Woche immer bei meinen Eltern. Also es ist eine Regelmäßigkeit. Ich habe dir noch viel zu verdanken und von daher ist das ganz normal, dass man das macht.
Wie kam es denn dann zur Trennung von dir und von Peter Spieles? Wart ihr wie so ein altes Ehepaar, wenn wir gerade beim Thema sind? Habt ihr euch auseinandergelebt oder?
Ach, keine Ahnung. Ich bin morgens aufgewacht und hatte eine WhatsApp. Ja, ich schon mal jetzt alleine gemacht. Tschüss. Ich sag, okay, alles klar. Keine Ahnung. Mach doch. Ich so, ist aber cool, nach 30 Jahren eine WhatsApp. Ey, ist doch fast wie damals mit Schluss machen. Ich war's. Ich so, alles klar, Alter, dicke Eier, wieso? Nee, war halt so, es hat sich auseinandergelebt. Ganz klar, schon viel, viel länger. Also, das hat ja, also Peter, muss man schon ganz ehrlich dazu gehen, Peter hat schon mal einen Großteil der ganzen Musik gemacht. Das ist so. Ich habe letztens so ein lustiges, hat mir einer noch ein Kumpel so ein lustiges Video zugeschickt. Hallo, ich bin der Peter, ich bin der Mastermind von Project Pitchfork. Ich habe das noch nie gesehen, aber ich musste so lachen. Hä? Kenne ich überhaupt nicht. Warum war das? Oh, das war da schon vor Jahren mal. Ich dachte, ach so, ist ja lustig. Ja, cool. Ist ja so, kann man ja auch so sagen. Klar habe ich auch bei diversen Songs immer einen Anteil und früher haben wir auch immer zusammengesessen in seinem Kinderzimmer und haben zusammen auf dem Teppich auf seiner da rumgedaddelt und so. Und da hat man ja noch nicht mal einen Computer oder sowas, gar nicht und so. Das hatte ich schon relativ früh auseinandergelegt, schon so Zeiten Alpha Omega. So mein Musikgeschmack hat sich ja damals auch schon ein bisschen geändert. Ich habe ja schon so Anfang 92, meine damalige Freundin ist ja damals nach Seattle gegangen zu so einem Nanny-Austausch und direkt nach Seattle dann auch. Und Seattle war damals geil, das war richtig cool. Die hatten dann ja auch in diesem in die Ecke da von Kurt Cobain war die ihre Dingsmutter da gewohnt. Und du hattest da in dieser Stadt jeden Tag Mucke, jeden Tag. Da war echt, das war so richtig geil. Hast du coole Bands gesehen, habe ich noch Nirvana damals auch noch gesehen, bevor er sich dann irgendwie weggemacht hat in dem Jahr. Ich glaube, es war im Dezember irgendwie mit Butthole Surfers und einer anderen Band aus, hießen Chokebore, hießen die. Mhm. Und glaube ich, nach Deutschland hat das ja, glaube ich, gar nicht mehr geschafft dann in dem Jahr dann. Und das war schon cool, das war echt geil. Also das irgendwie, und so auch mein Musikgeschmack und so, mein Äußeres und so. Und naja, das ist so. Für mich war das immer so, klar, Pitchfork die eine Sache und so und man hat dann mal hier ein paar sein Teil dazugegeben. Peter hat schon den Großteil an der Musik logischerweise gemacht, auch textlich und so. Ich anfangs noch Patricia noch ein bisschen, gut, früher mal die Pagassenhauer zusammen gemacht. Dann kam das nochmal, das war dann zur Eon, habe ich dann auch wieder meine Beiträge dann dazu gesteuert, wo ich dachte, naja, mach's mal wieder was und so, dies und jenes. Und aber ich war dann immer schon so eher so der Scholby, der Keyboarder, so mit so der dann rausgeht und die Fans die Hand schüttelt und hast du nicht gesehen. Und Peter war ja damals auch wesentlich anders vom Typ, der war ja noch wesentlich zurückhaltender und so, ne? Und ein bisschen vorsichtiger. Und
du warst aber immer schon so der buntere Vogel, ne?
Ja, ich mochte das ja auch gerne. Also die Leute rausgehen und so. Und ich habe mir da auch nicht so ein Ei drauf gepellt, irgendwie jetzt zu sagen, ja, ich bin ja von Pitchfork. Früher war es immer so unangenehm, hey, bist du denn von Pitchfork? Da konnte man nicht so richtig so mit umgehen. So. Ich hatte das auch nie so richtig vor Augen, dass das die Bände doch eigentlich ziemlich groß ist. Und das ging dann nachher doch schon ziemlich fix ab und so. Nachher dann mit, also wir hatten ja super coole Zeiten und Peter, wir hatten auch eine coole Freundschaft. Es ist aber auseinandergewachsen. Unterschiedliche Meinungen, Auffassungen und das ist halt so. Und dann passiert das halt, wo man sich einfach nichts mehr zu sagen hat. Dann ist das halt so. Und dann hat man nichts miteinander zu tun. Und dann ist das auch völlig in Ordnung. Und dass das jetzt so passiert ist, das. Wir hatten ja noch ein Konzert in Dresden. Was war das? 2020, glaube ich, im September, ne, hier auf der Parkbühne. Mhm. Und da bin ich schon hingefahren und habe ich gedacht, so, ich glaube, das wird mein letztes Pitchfork-Konzert. Man hat das so gespürt, so, das war's irgendwie. Ich war auf der Bühne, habe das total genossen, fand das total großartig, die Fans waren super, alles cool. Mhm. Weil Pitchfork hat ja immer eigentlich wirklich großartige und ziemlich loyale Fans.
Ja.
Weil auch wenn man so Alben mal nicht so funktioniert haben, wie man sich das vorstellt, wie Peter hat sich auch viel ausprobiert und da ist man schon mal hier und da ein Risiko eingegangen. Da kann man echt, diese Fans kann man echt stolz sein, also ganz ehrlich. Also da, die sind sehr loyal, bis heute eigentlich. Und naja, und dann ist das einfach vorbei gewesen. Das ist so, man hat sich nichts mehr zu sagen und passiert überall. Und dann und letzten Endes ist es auch alles okay. Es ist gut so, wie es ist. Also es, von mir aus wäre es sowieso passiert. Also, weil es war einfach, der Zeitpunkt war da. Bang.
Es ist ja auch eine lange Zeit gewesen, ne?
Ja, und ich hatte ja damals diese lange Pause auf meiner damaligen Alkoholsucht, wo ich ja aussetzen musste, wo ich ja auch im Krankenhaus war. Ja, wo ich am Ende fast draufgegangen wäre. Also der hat da schon so noch zu mir gehalten und gestanden und so, wie ich das immer so mitbekommen habe. Ich weiß, dass die Jungs dann damals, die sonst bei uns so mitfahren, auch schon meinten, hey, es geht mit Scholby nicht mehr und so. Weiß ich auch. Also so, wenn man kriegt das ja mal, wenn man in diesem Alkoholverfall ist, ja nicht so mit, ne? Das ist ja immer so eine Sache. Und nur dann ist man irgendwie echt drüber und ich war wirklich drüber, ne? Und dass du dann wirklich schon so Aussätze hast, wo ich dann wirklich viele Sachen nicht mehr erinnern kannst und das ist dann schon echt ein bisschen heftig. Wenn Alkohol wirklich zu Nummer eins wird, dann ist das schon echt ätzend. Ja, dann ging es dann auch nicht mehr. Das ging zum Gesundheit nicht mehr, da musste ich ins Krankenhaus und das war dann auch so eine Erfahrung, wo ich dann da lag und dann, das war so kurz vor knapp. Ich hatte damals tierische Schiss übrigens auch, weil ich ganz genau wusste, irgendwas stimmt mit dir nicht und so. Ja, tierisch aufgeschwommen, ich hatte irgendwie dicke, die ganzen Beine waren voller Wasser und da dachte ich schon, irgendwas ist nicht und ist nicht ganz koscher und dann war ich, glaube ich, damals auch gar nicht krankenversichert und so. Das waren auch so alles so Ängste und so. Ne? Und dann stehst du halt so vor und denkst du so, oh mein Gott, was passiert denn jetzt? Und dann bricht alles zusammen und hast du nicht gesehen. Und ich war da völlig verzweifelt eigentlich. Ja, und dann, weiß ich nicht, dann war ich irgendwie ganz froh, dass ich dann in diesem Krankenhaus war. Ich weiß nur, bei der Entlassung ist, ja, 10 Tage später, ich weiß gar nicht, wie lange ich da genau drin war, 10, 11, 12 Tage, da traf ich dann noch den Chefarzt auf dem Gang und der meinte, naja, Scholber, ich wünsche dir viel Glück und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich hatte wirklich Zeit, dieser ganzen Phase, eigentlich mein ganzes Leben voll zu durchleuchten und ich bin echt dankbar dafür, dass ich mir nicht mein ganzes Hirn versoffen habe. Echt, sag ich dir ganz ehrlich. Mhm. Dann meinte er, ja, und das war richtig knapp. Also 24 Stunden später wären sie tot gewesen. Ich so, wow.
Was bitte? Ehrlich? So krass war
das? Ja, ja. Das war so krass war das. Also ich hatte ja schon, dass meine die Adern, die durch die Leber gehen hier, die das, die Leber durchbluten, die zogen ja schon an der Leber vorbei. Die hat die Leber hat schon überhaupt gar nichts mehr bekommen. Die wurde schon fast gar nicht mehr durchblutet. Also eine riesen fette Ader, die hier an der Brust lag, lief hoch.
Okay.
Das war schon echt heftig. Und so, was macht man jetzt? Geht man dann zu einem Alkoholiker oder wie auch immer? Ich bin ja damals dann schon bei meinen Eltern eingezogen, weil ich das auch in Berlin gar nicht mehr geschafft habe, finanziell auch nicht mehr. Und meine Freundin hatte mir dann auch schon aufgrund dieser Sache, meine damalige Freundin, mich auch so, also was heißt verlassen, aber sie musste sich halt zwangsläufig von mir trennen, weil sie konnte sich das auch nicht mehr angucken, was auch völlig in Ordnung war. Weil ich glaube, das möchte auch keiner. Und sie hatte wirklich genug getan und gesucht und versucht und hast sie nicht gesehen. Also da kann man auch niemand, kann also ihr auf gar keinen Fall böse sein. Aber wenn man mal so einer Alkoholkrankheit verfällt, ist es ja eine Krankheit letzten Endes. Sowas muss man ja nicht unbedingt verpönen. Man, welche Gründe man auch immer dafür hat, weil wir hier noch immer dahin ziehen, ist so, wie es ist. Und bin ich doch denen dankbar, dass ich das echt überlebt habe. Und als ich dann raus bin aus dem Krankenhaus, weiß ich noch genau, ich bin irgendwie nach, dass meine Eltern nach Hause, habe mir noch eine Kippe angezündet, da ich dachte, ey, Alter, wenn ihr jetzt nicht mehr so ist, das kann ich mir, gar nicht mehr erlauben. Also überhaupt nicht, ne? Also wenn ist das so, wenn dann war die Angst immer da, dass du sofort dann irgendwie wieder gesundheitlich sofort anschlägst, dann bist du wieder nur da. Wie als du reinkamst, als du ins Krankenhaus war, als du ins Krankenhaus gekommen bist. So. Mhm. Und dann habe ich die Kippe aus angeguckt, weil bei mir hat Rauchen immer nur mit Alkohol funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, dann keine Alkohol mehr, keine Kippen mehr. Dann habe ich auch nie wieder geraucht. Und da war so, ja, anonymer Alkoholiker oder nicht und dies und jenes. Und da habe ich gesagt, Mutchen, also muss ich meine Eltern heutzutage echt groß anzählen, so von wegen, dass die mir da echt so vertraut haben, dass sie auch, klar, auch Alkohol im Keller hatten und so. Und wo die meine Mutter mit der schmeißen wir alles weg. Und ich so, Mutchen, pass mal auf, du bist mir eingefallen, lass den mal da. Mhm. Für mich war das so, ich brauchte so eine Herausforderung, weißt du, so ein Gegenüber, wo ich sagen kann, ich muss mich da also durchsetzen. Ja. Ne? Weil Alkohol kriegst du in Deutschland in jeder Ecke. Ja. Also kriegst du viel Alkohol und ein Ei. Weißt du, bevor du nichts saufen kriegst, verhungerst du eher so nach dem Motto. Das ist irgendwie, Alkohol ist so das günstigste überhaupt.
Und das war ja bei euch wahrscheinlich auch, ne? Ihr habt ja sehr viel live gespielt, auch irgendwie jeden Abend irgendwie Party und Zugang, ne?
Naja, wir waren immer so eine Band, wenn wir lang unterwegs waren, Alkohol war immer, ich weiß, dass es immer so Gerüchte gab, dass Pitchfork immer die Partyband war. Wenn Pitchfork, die säufen die Löcher und dann ist alles sowieso, weil es war vielleicht früher mal so, als wir jünger waren, aber ich glaube, ich kenne genug Bands, die das nicht anders gemacht haben. Und wo wir dann älter wurden, hat sich das auch ein bisschen schon reduziert oder so. Wir waren ja dann auch keine Biertrinker mehr oder sonstiges. Das gab ja dann immer Sekt und sowas, keine Ahnung. Naja, zumindest war das halt so. Und dann bin ich da halt irgendwie durch. Und dann, ja, dann habe ich irgendwie halt angefangen, echt mal ernsthaft Gedanken zu machen über mein Leben. Und dann habe ich halt angefangen, gesagt so, ey, ich schreibe mal wieder Musik. Ich schreibe mal wirklich mal Musik, richtig. Anfang habe ich mir einen Rechner gekauft, alles so, was man heutzutage dafür halt benötigt. Ja, und habe dann angefangen. Und dann dachte ich so, okay, ja, dann mache ich das mal für Pitchfork und so. Und so, ist klar, für wen sonst, ne? Ja, hat man mit Peter auch kommuniziert und so. Dann meinte ich, ja, wie sieht's denn aus und so? Ich habe jetzt neue Platte, bla bla bla. Und dann meinte er, ja, nö, Songs braucht er gar nicht, er braucht Texte. Dann dachte ich, okay, Songs braucht er nicht, okay, alles klar. Dann habe ich ihm Texte geschickt, wollte er auch nicht haben. Oder hat sich da nicht mehr gemeldet. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn das jetzt hier sowieso liegt, dann kann ich auch ein Soloalbum machen. Ist doch cool. Ja, und so fing das dann mit dem EIC an. Er wollte es dann auch noch produzieren. Wir waren dann nochmal mit der Eisfabrik unterwegs. Und da muss ich echt sagen, als ich die Eisfabrik das erste Mal gehört habe, da dachte ich so, bang, das ist ja mal ein fetter Sound. Also ein richtig fetter Sound. Also das habe ich jetzt, ja klar, schon viel elektronische Musik gehört, aber den fand ich richtig, richtig fett. Ja, und dann während der Tour habe ich dann auch mal so gefragt, so, ich glaube, da waren wir so in Zürich, da habe ich gesagt, Jungs, wer von euch macht denn eigentlich diesen Sound und bla, und das ist echt so fett, und dann, na hier, Gerrit und so. Ich so, ach cool, ja. Und dann meinte ich, ja, Gerrit, ja, ich habe auch noch so Platte, bla bla bla, würde ich ganz gerne machen, aber ich bin jetzt technisch noch nicht so versiert, so wegen Mixen und so weiter und so fort. Und dann meinte er, ja, schick mal rüber und dann höre ich mir das mal an. Dann habe ich es ihm losgeschickt und dann hat er die Sachen bearbeitet, Mix gemacht und so, hat mir das rübergeschickt und dachte ich, wow. So habe ich mir das vorgestellt. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Ja, und dann so fing das dann halt mit der Schäuber-Sache an. Ne? Das war ja auch erst eine kleine Nummer. Peter hat mir, glaube ich, dann auch hat damals noch mit Alex gesprochen von Trisol. Alex hat mich dann auch noch übernommen, halt, das Schäuber-Projekt, da bin ich ja heute noch bei Trisol. Und so war das eigentlich ganz cool. Aber irgendwie, weiß ich auch nicht, hat sich das dann irgendwann alles halt verrannt oder so, weiß ich nicht. Wir waren dann auch schon nicht mehr so dicke. Also wir waren, das ist ja normal im Alter. Man wohnt halt nicht mehr um die Ecke, man wird halt älter und jeder hat halt auch andere Freundeskreise, Bekanntenkreise und so weiter. Und dann ist das ein ganz normaler Vorort-Ding irgendwie. Andere Bands bleiben dann ewig zusammen, aber ich denke mal, es ist in jeder Band so schon tausendmal gegeben hat, wo es halt dann einfach nicht mehr geht. Und dann war es auch ganz später, also wir hatten uns nicht mehr viel zu sagen. Das war dann halt so. Auch nichts miteinander viel zu tun. Keine Ahnung, ob der dann irgendwie weil ich ja dann meinte, ja, ich habe wie produzieren und so weiter, ob das damit zu tun hatte, weil ich meinte, nee, ich würde das ganz gerne hier mit Gerrit machen und so, aber was damit zu tun hat, ich habe keine Ahnung. Letztendlich ist es auch gar nicht so wichtig und ich bin jetzt nicht unbedingt unglücklich, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist halt, weißt du?
Es ist auch ein normaler Prozess, glaube ich. Also wenn man mal so in die Runde schaut, der Bands, die damals irgendeine Form von Relevanz hatten, irgendwie, da ist auch jetzt nichts mehr von übrig, ne? Ob du Wolfsheim nimmst oder.
Deine Lakaien sind die einzigen, ne, die sich nicht getrennt haben und weil die auch, glaube ich, persönlich gar nichts miteinander zu tun haben. Also, glaube ich, irgendwie wie eine rein geschäftliche Beziehung.
Das ist eine Geschäftsbeziehung, denke ich.
Was ja auch völlig okay ist.
Aber das kann ja auch funktionieren. Ich denke mal, bei Deepish Mode ist das auch nicht
anders.
Genau. Ich meine, die wurden auch getrennt und so. Und du hast da einen Songschreiber, da hast du den Sänger, gut, der gibt dann auch seinen Teil dabei, aber und so wird es, gibt es wahrscheinlich viele Konstellationen, die so sind.
Ich glaube auch, dass das bei Musik gar nicht unbedingt von Vorteil ist, wenn man da irgendwie dicke Freundschaft hat. Ne? Also ich kann ihn eigentlich auch nicht leiden. Ne?
Aber hab ich schon gedacht.
Wir haben nur den gleichen Friseur, deswegen.
Da haben wir uns auch kennengelernt.
Der kann euch beide nicht leiden. Das hat ja so eine beschissene Frisur. Ja,
wir hatten auch nicht viel Zeit, weil das geht ja relativ schnell mit der mit der Frisur. Wenn man so, mal so in die Runde schaut von den ganzen Bands, denen man so über den Weg gelaufen ist in den Jahren, da ist also auch nicht viel übrig geblieben. Außer die Leute, die es wirklich geschafft haben, ihre Freundschaft in eine geschäftliche Beziehung umzuwandeln. Ne?
Ja, ist wohl wahr. Das Ich gibt's auch noch.
Ja, ist auch rein geschäftlich.
Ist auch geschäftlich. Aber das ist auch völlig normal. Wir sind jetzt alle über 50. Also wenn du überlegst, wie wird dieses Jahr 54? Wer will noch einen 54-Jährigen abhängen? Also das kommt also klar vom Herzen her. Bist du
ekelhaft ist das, ne? Bist du 69er?
Ja, 69er.
Sind wir alle drei, ja.
Ja, sind die Besten.
Ja, weiß ich. Ich bin super. Ja, ist halt so. Irgendwie, das mag man sich immer gar nicht so ausmalen, aber das sind doch schon über 30 Jahre, die man da irgendwie da, das hätte ich im Leben nie gedacht. Und dass das irgendwie mal so lange anhält, dass man irgendwie, also man fühlt ja auch nicht so. Ich fühle mich da über, klar, man körperlich merkst, dass du halt irgendwie in die Zeiten kommst, aber dass du vom Kopf her immer noch eine Vollmeise, das ist halt irgendwie, das ist irgendwie auch ganz gut so.
Ne? Ja, das wird sich auch nicht mehr ändern jetzt, also glaube ich.
Nee, das wird sich auch nicht mehr ändern. Das ist auch gut so. Ich finde das gut.
Du hast ja jetzt mit Outer Sick am 24. Februar dein 5. Soloalbum schon rausgebracht.
Genau.
Und ich habe so den Eindruck, das wird auch vielen alten Pitchfork-Fans gefallen. Also mir hat es gut gefallen. Wir durften ja da reinhören. Wie bist du so zufrieden mit dem Album und mit den Reaktionen drauf?
Also mit dem Album bin ich super zufrieden. Eigentlich mit allen. Das Einzige, wo ich so sagen könnte, okay, das war so ein bisschen, da wollte ich schnell ein zweites nachschmeißen, das war ich mit dem zweiten Album mit dem Changes, weil da war, hatte ich noch so viel Material übrig und ich wollte das irgendwie auch schnell unter die Leute bringen. Aber ansonsten so, das NAMP davor war ja auch schon ganz cool. Das entwickelt sich so langsam, dass ich so auch so ein bisschen so den Sound so finde für mich, in welche Richtung ich gerne bevorzugt Musik schreibe und was ich halt so gerne mag. Und auch technisch und so weiter auch ganz, ganz viel dazugelernt habe, ist ja ganz klar, auch beim Songwriting und so weiter. Das ist so ein ganz normaler Entwicklungsprozess. Das ist irgendwie, da gibt es schon so ein paar Anleihen drin bei Outer Sick, dass du so wie Compulsion oder 3AM, dass du da so Sachen hast, die so ein bisschen so in diesen Melodic Techno-Bereich so ein bisschen reingehen. Das sind so Richtungen, die ich so ein bisschen fokussiere, aber auch bewusst dann auch mal so eine etwas härtere Nummer im Elektrobereich schon mache, weil ich denke, dass das auch für die Tanzfläche auch so ein paar Sachen machst, die da auch dafür geeignet sind. Aber ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich nicht so den Überblick habe, weil ich habe zwar jetzt 5 Alben, aber ich fühle mich immer noch so in der Hinsicht wie so ein Frischling. Also ich habe da jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich kriege jetzt viel Angebote so für Festivals oder sonst was. Da muss man irgendwie heutzutage eh betteln. Aber das ist ja auch wieder eine andere Geschichte. Da hilft auch der ehemalige Name aus meinem ehemaligen Band nicht irgendwie. Also irgendwie kein Bedarf, ist schwierig. Irgendwie jetzt auch so Festivals halt Amphi oder Mira Luna oder so eine Sachen, da kommst du nicht auf. Ist irgendwie, aber die picken nicht alle ihre Rosinenholze. Ja, auch mit der Pandemie hat sich das total verändert, ne? Dass die Leute, ich weiß ja, vielleicht wollen die Leute auch immer dasselbe hören. Ich habe keine Ahnung. Das ist echt schwierig.
Glaube ich nicht. Ich glaube, dass es eher von den Veranstaltern herrührt, dass sie keinen Bock auf Risiko haben.
Ja, das meine ich ja. Das hat auch mal die Rosinen.
Und deswegen spielt dann nächstes Jahr dann wieder auf dem Mera Luna Sisters of Mercy.
Warum mache ich denn Veranstaltungen? Weshalb denn? Um davon zu profitieren oder um da kulturellen Beitrag zu liefern, um auch mal Bands, die gut sind, aber die vielleicht nicht so eine riesen Hörerschaft haben. Ich meine, es ist ja immer so. Man kommt ja von irgendwoher und dann Bands wachsen ja dann irgendwie auch. Aber wenn sie die Möglichkeit haben, ja, auch bei solchen Events halt mal ihren Sound auf die Bühne zu bringen halt. Und das bringt ja nichts, sondern immer wieder Pitchfork heißt, immer wieder Winnie Nation oder dann jetzt Fusola Fake. Und das ist immer wieder dasselbe. Klar, kann ich Veranstalter verstehen?
Ja, das ist ja das, was wir seit 10 Jahren beobachten. Und das ist, die schaufeln sich gerade alle ihr eigenes Grab, weil sie 10 Jahre lang oder 15 Jahre lang vorher verpasst haben, auf Festivals konsequent irgendwie auch neue Bands irgendwie mit aufzubauen. Weil es reicht nicht, eine CD zu veröffentlichen oder irgendwie ein Album zu veröffentlichen, digital, wie auch immer. Die Band muss zu sehen sein für die Leute. Und wenn die Veranstalter nicht bereit sind, dieses Risiko zu tragen, dann werden sie natürlich eine Zeit lang weiter überleben und auch Geld verdienen. Aber die schaufeln sich gerade alle das eigene Grab, weil unsere Generation, wir sterben aus, es wächst nicht mehr nach.
Genau.
Wir brauchen nicht davon ausgehen, dass wir nächstes Jahr auf einmal irgendwie 10.000 neue 16-Jährige haben, die aufs Mera Luna gehen wollen.
Nee, eben.
Das wird nicht passieren, weil für die jungen Leute ist das total uncool.
Ja, eben.
Wir waren ja schon immer eine Nische, aber mittlerweile sind wir die Nische der Nische. Und das ist sehr, sehr schade, weil das, was da aufgebaut worden ist, über 20 oder 30 Jahre, von denen wir gerade sprechen, ja, wenn wir mal bedenken, wie die ersten WGTs liefen oder auch früher das Zillow-Festival, das ja ursprünglich das Mera Luna-Festival, das waren ja ganz andere Dimensionen. Es ist ja jedes Jahr mehr geworden. Und mittlerweile hast du seit 10 Jahren eine komplette Stagnation und du kannst froh sein, irgendwie, wenn du überhaupt noch Leute, die Leute sind alle irgendwie so alt wie die Leute, die auf der Bühne stehen, altes Säcke wie wir, das wird sich irgendwann rächen.
Das ist halt auch dann eigentlich nur noch so eine Art Meet and Greet, weißt du, wo du deinen Eintritt für bezahlst.
Ja, genau.
Und dann haben wir es länger nicht gesehen, bla bla bla, und dann ist das so, dann wird zusammen Met gesoffen und dann nebenbei da hört man auch die alten Musik von früher, weil man für Neues entweder keine Zeit hat oder einfach kein Ohr hat irgendwie. Und man kann es irgendwie auch nicht vermeiden. Ich frage mich auch manchmal auch, ich denke immer so, eigentlich machst du einen ganz guten Soundshow, ist schon ganz cool. Also das ist immer so die Rezension, die ich so kriege von vielen Leuten halt, ne? Aber viele CDs verkaufe ich garantiert nicht und ich weiß jetzt nicht, was bei den Downloads abgeht. Oder heutzutage musst du auch nur einen Zehner bezahlen, dann kannst du Spotify hoch und runter hören und den ganzen Scheiß und so weiter. Es geht auch gar nicht, aber so deshalb sage ich ja live spielen. Ich spiele jetzt aber auch Sachen, wo ich halt weiß, okay, dann kommen dann vielleicht halt nur 50 oder 60 Leute, aber das ist dann so, ey, das ist mir dann aber auch scheißegal, weißt du, dann habe ich aber auch Bock zu spielen, weißt du, und selbst diese 50, 60, ey, die freuen sich doch auch nochmal und mit meinen vielen 50 Jahren werde ich wahrscheinlich nie wieder großen Reibach machen oder sonstiges, aber darum geht's mir auch gar nicht, es geht einfach nur darum, dass ich für mich, ja, so eine Art Befriedigung finde, weil es mir einfach Spaß macht, es macht mir einfach Spaß, Musik zu schreiben und ich freue mich daran, wenn der Sound cool ist, wenn der Song gut ist und wenn du Leute hast, denen das gefällt und mit mehr brauche ich auch gar nicht mehr erwarten, mit mehr rechne ich auch gar nicht mehr. Weil klar, wenn du mal hier mal ein Festival spielst, dann ist das total schön, die Leute deine Musik von uns bringen, du kriegst eine gute Reaktion, eine gute Resonanz. Und wenn er mal einer noch ein T-Shirt kauft und so weiter, dann ist das ja auch cool und so. Ich hatte letztens hier mit Thomas zusammen gespielt von dem Insel Spirit und der ist ja noch länger dabei.
Ja.
Gut, der war auch mal eine Zeit lang, glaube ich, fast nicht, hat man ihn gar nicht so wahrgenommen, aber der macht das ja noch länger. Und ich meine, das ist so, wenn du damit so ein bisschen, wenn du das halt liebst, dann machst du das halt. Ich weiß nicht, ob Pitchfork-Fans großartig scheu werden. Ich habe keine Ahnung, es gibt bestimmt ein paar, die das machen, aber irgendwie.
Müssten sie eigentlich alle, die wissen es nur.
Ist halt nicht so. Ich meine, weiß nicht, ob man bei Facebook-Followern, ob man da irgendwie jetzt nach Reichweite gehen kann.
Nee, aber Leute, jetzt mal ernsthaft, was stimmt denn mit euch? Warum geht ihr nicht alle an dem Tag, an dem das Album rauskommt, irgendwie in die Läden und kauft das? Was stimmt denn da mit euch? Nicht erklärt mir das doch mal bitte.
Weil ich schon ein bisschen darauf verstanden habe, doch CDs pressen zu lassen, weil es mir halt irgendwie wichtig ist. Und dann bleibst halt hier und da sowieso auf ein paar sitzen, aber das ist irgendwie so, mit dem gewissen Artwork und diesem alles, das hat irgendwie so was Ganzes oder so. Klar, ich kenne das von meinem Sohn, ist 30, der redet von sowas gar nicht mehr. Das ist heute so, CDs, Alter, CDs, was ist das denn für ein Shit, ey?
Wir sind scheiß Dinosaurier, ehrlich. Also.
Disco, diese ganze Techno-Szene, heute heißt das ja Techno, ist ja nicht mehr vergleichbar mit der Techno-Szene, die wir früher kannten, mit was ich mal Rusha und die ganzen Faxen. Aber das ist ja so, da gibt's echt schon coole Acts und interessante Sachen und da bin ich auch so mit zwei Leuten da gerade so im Gespräch, dass sich das so ein bisschen in die Richtung entwickelt. Da gibt's dann so zwei, die auch schon größere Festivals, ich möchte jetzt noch nichts weiter verraten, weil er jetzt noch nicht so dingfest ist, aber die dann meinen Sound so ganz cool finden. Ne? Und da gibt es dann die Überlegung, für das nächste Jahr mal irgendwie vielleicht in eine andere Richtung so tendenziell zu gehen. Mhm. Also was finde ich halt immer interessant. Ich sag mal, schwarze Zähne hin oder her oder Elektro, das ist mir eigentlich immer so relativ egal, weil ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sagt so, oh, ich bin jetzt so Zähne fixiert oder so. Für mich ist ein Hörer, Wenn dir das gefällt, gefällt ihm das. Und mir ist es eigentlich relativ egal, ob der auch Metal hört oder was ich, ne, oder Dub oder keine Ahnung. Das ist mir eigentlich relativ egal. Also da bin ich überhaupt nicht festgefahren. Das finde ich ja manchmal mal so ein bisschen schade in dieser Szene, dass das irgendwie total eingefahren ist, wo ich immer denke, ey Kids, ey, jetzt, was ist los?
Total.
Zum Beispiel so solche Sachen wie Deichkind oder so, ist auch voll witzig. Ist auch Elektronik irgendwo. Ich meine, das ist heutzutage nicht elektronisch irgendwie, aber.
Ja. Das ist richtig, aber speziell in unserer Szene hier, da hast du schon so ziemlich festgefahrene Fraktionen auch. Also ich nehme mich da selber auch gar nicht aus. Du hast einmal hier die Division Synthie-Pop Fraktion. Ja. Ne? Dann hast du die bösen Elektronik-Jungs wie euch hier.
Ja, aber wieso muss man das immer so kategorisieren? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Weißt du, irgendwie, du bist das auch nur ein Ruf, die, wenn du dupierte Haare hast und dir einen Batzen Speck ins Gesicht klopfst oder was.
Ja. Aber das ging halt schon viel über Abgrenzung, ne? Auch gerade in den 80er Jahren hat man halt sich abgegrenzt gegenüber einem anderen mit seinem Outfit und mit der Art von Musik, die man gehört hat. Man wollte halt viel cooler sein.
Ja, das
und
so. Ist ja okay.
Und das haben wir halt gelernt. Ne? Das haben die Jüngeren, glaube ich, gar nicht mehr so. Die hören alles.
Ich finde das ja auch gut. Ich meine, warum denn noch nicht? Ich habe auch immer schon alles gehört. Egal, ob es über Grunge war oder Musik oder zum Beispiel solche Sachen. Weiß nicht, ob ihr Uncle kennt, also James Lavelle. Von dem ich ein Riesenfan. Das sind so Sachen, die ich total bevorzuge. Ne? Ich höre aus dieser Szene über fast überhaupt keine Musik. Überhaupt nicht. Ich höre mir klar Sachen an. Ja, und du kriegst mir logischerweise auch ein paar Sachen mit, aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da, ich habe da kein Favorite oder so. Ich bin da, ich habe mir sogar Miley Cyrus reingezogen. Das hole ich mir beim Autofahren an. Das wurde mir scheißegal. Aber ich finde die halt irgendwie witzig, weil ich will unterhalten werden, will meinen Spaß haben. Ich will irgendwie nicht sagen, oh, ich bin jetzt immer ein schwerer Nachdenker und dann muss ich mal gucken, wie ich die Welt nochmal richtig ändere und dann, hör mir auf, ey. Weißt du, lebt einfach, habt euren Spaß, ey, die Welt ist sowieso halbwegs im Arsch. Also von daher, ey, genießt euer Leben, ey, verdammte Kacke. Oder macht das Beste draus.
Genau. Das finde ich jetzt ein sehr gutes Schlusswort. Dann würde ich sagen, dann kommen wir mal zu den Lügen und zu den Wahrheiten. Ich fasse nochmal zusammen, wenn ich mich recht erinnere. Du hast in der DDR einmal die Hose blank gezogen in der Disco, bist daraufhin rausgeflogen, oder du hattest mal bei einem Pornocasting mitgemacht, oder du hast auf deinen Po zwei Brustwarzen tätowiert. Ich würde mal sagen, die ersten beiden Sachen stimmen, die dritte stimmt nicht. Was meinst du, Christian?
Ich bin d'accord. Ich würde auch sagen, die dritte stimmt nicht. Das mit den Brustwarzen, das stimmt.
Nee, die stimmt auch nicht. Das wäre schön, aber stimmt nicht.
Und wenn, dann wären die auch gepierst. Nee,
aber ich habe da tatsächlich zwei richtige Nippel.
Auf jeden Fall.
Nein. Aber war das nicht so eine Wahrheit, zwei Lügen?
Nee, es sind eigentlich zwei Wahrheiten und eine Lüge. Das heißt, das mit dem Pornocasting stimmt auch nicht.
Nicht ganz. Also die Begegnung stimmt auf jeden Fall. Aber nicht das Casting. Das war mir dann eine Nummer zu scharf.
Ja. Ja, aber das ist doch schön. Da haben wir doch mal hier einen bunten Abend. Ich habe mir die ganze Zeit den Kopf zerbrochen.
Aber das mit den Hosen, das stimmt ja wirklich. Ich mochte ja damals Dead or Alive echt gerne. Dann muss ich, weiß ich auch nicht, ey, hat er mich darauf, dachte ich, keine Ahnung. Er hat arschblank gezogen und dann muss ich da gehen. Also keine Ahnung. Aber ist egal. Ich fand das damals lustig. Danach war ich auf jeden Fall Stadtgespräch und das war schon mal ganz cool. Und dann, ja, es war schon lustig, waren lustige Zeiten und so. Ja, also mit dem Pornocasting ist nicht so, also, aber die Dame gibt's tatsächlich und die gab's auch. Aber ich habe da öfters mal so einen Damen kennengelernt, die da so dem Chef agil sind oder so. Ist jetzt auch nichts Verwerfliches, also von daher.
Genau, ja.
Ja, so war das alles.
Aber erzähl uns doch mal ganz kurz, was die Leute erwartet, die das neue Album sich anhören und oder kaufen wollen.
Naja, es ist einfach, für meinen Geschmack, sage ich mal, ich habe da mit Gerhard auch mal drüber gequatscht, er meinte ja auch so, ich hebe mich da schon so ein bisschen ab von den anderen. Also er sagt immer, du bist halt nicht so ein Typ, du schreibst halt keine Bum-Bum-Musik in dem Sinne, weißt du, hier Strophe, Dings, Bums, Klatsch und immer schön Elektro-Beats, Beats, Beats und alles so tanzbar, sondern er meinte, du bist halt ein Songschreiber, du schreibst halt Songs. Und das ist halt so, das ist halt wieder ein bisschen der Unterschied oder so. Und, aber das ist vielleicht heutzutage gar nicht mehr so verlangt wird, ich weiß es nicht. Also ich probiere mich viel aus, mal schnellere Sachen, mal ob ich da mal mit Drum and Bass Elementen arbeite oder mit was ich vorhin schon meine, so ein bisschen in den Melodic Techno Bereich gehe oder auch mal wieder so ein bisschen bei diese, da gibt's auch mal so, ich nenne es mal als Beispiel, ich mag das zwar nicht, aber so Cyberpunk Elemente in Drustial oder egal was man da hineininterpretieren möchte. Aber für mich ist das immer so beim Songwriting so, wenn ich was cool finde, dann, ja, ich merke irgendwie, damit kann ich arbeiten, dann mache ich's halt. Und merke ja selber, wie weit das Sinn macht und eben nicht. Und dann sammle ich auch viel Geschichten, so Sounds und so weiter oder diverse Elemente, wo ich sage, okay, damit kann ich arbeiten. Und da habe ich die und die Idee zu und dann bin ich auch mal ein bisschen fickerig so und kann das auch mal kaum abwarten, dann ranzugehen an den Song selber und so. Ja, und wenn das dann irgendwie auch getan ist, ich sitze jetzt schon mit dem nächsten Album. Ich will ja dieses Jahr zumindest zum Ende des Jahres noch ein Album raushauen. Dann habe ich dann mein sechstes Album da. Wie es heißen soll, weiß ich auch schon. Und werden auch wieder nur neun Titel, weil ich denke, mehr brauchst du heutzutage nicht mehr anbieten. Das ist irgendwie, die Leute sind dann irgendwie, dann schon mal echt überfordert, weil es, der Markt ist voll.
Genau, wann gibt's denn dich live nochmal zu sehen? Hast du noch welche Termine?
Ja, das ist halt, wie gesagt, ich habe jetzt Dark Horizon jetzt sich, das ist jetzt am 31. März ist in Berlin. Da sind auch Angels in Agony dabei. Dann in, lass mich lügen, am 15.04. da habe ich so eine Show in Chemnitz, genau, im Fuchsbau nennt sich das. Mit Final Destination heißt die Band. Ich hoffe mal, dass ein paar Leute vorbeikommen. Es ist eigentlich nur eine Schäuber-Show mit Support und so. Mal gucken. Das ist am 15.04. dann, wie gesagt, das ist dann Wuppertal. 2., 3. Juni bin ich jetzt, weiß ich jetzt nicht gar nicht so genau. Ist halt echt schwierig. Also, wie gesagt, ich habe zwar so eine Bookerin jetzt mit an Bord, aber ja, keine Ahnung. Also, wenn irgendwelche Booker sind und so weiter, ich bin noch günstig zu haben.
Sehr gut. Und wir packen dann die Termine auch noch in die Shownotes rein, die wir haben. Da könnt ihr euch das nachgucken.
Auf meiner Homepage, da sind die aktualisiert. Okay. Also, schäuber-music.de. Ja. Da ist das.
Genau, da könnt ihr es auch finden. Die verlinken wir auch in den Shownotes und dann habt ihr alle Infos, die ihr braucht. Und live auf alle Fälle auch eine Erfahrung wert, denke ich mal, sich das anzuschauen.
Wunderbar.
Schön.
Jungs, wenn ihr zufrieden seid, dann bin ich es auch.
Ja, auf jeden Fall.
War sehr unterhaltsam, sehr lustig.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ach, klar doch, auf jeden Fall. Immer wieder gerne. Also sehen wir uns dann im Herbst wieder.
Ja, genau. Wir sehen uns. Ich denke, dass ich mich nach Wuppertal aufmachen werde, um dich da mal besuchen zu kommen.
Ne? Ja, gerne. Komm mal vorbei. Ja. Ich weiß nur, dass da noch Ostfront spielen, auf diesem Live and Loud, und dann spielen irgendwie noch drei andere Elektro-Acts oder so, die jetzt namentlich aber nicht verfahren habe. Bin mal selber gespannt. Also ich habe das so gemacht, weil ich sage, ey, scheiß drauf. Spielen.
Ja, Peng. Auf jeden Fall. Ja.
Gut, meine Lieben.
Es war uns ein Fest mit dir. Vielen Dank.
Kann ich nur bestätigen. Für mich auch.
Und du weißt, man sieht sich mehr als zweimal im Leben, ne?
Ja, das denke ich doch. Bei euch macht das auf jeden Fall dann noch Spaß.
Vielen Dank. Schön.
Gibt so Leute, die muss ich nicht mehr sehen, aber... Euch sehe ich dann gerne. Nee, ich bedanke mich ganz herzlichen Dank dafür nochmal für die Einladung und hat mich sehr gefreut.
Ja, uns auch.
Danke.
Gut, wie sagt ihr hier Schütz? Für jetzt Tschüss. Gibt es noch eine gute Nacht Küsschen oder wie läuft das bei euch?
Nee. Ja, gute Nacht
Küsschen, genau,
aber die kosten extra.
Okay, ach, jetzt sind wir schon wieder beim Thema Geld.
Du kennst ja vom Casting.
Ja, vom Pornocasting, genau. Da gab es kein Geld. Da gab es nur Schläge.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.